ARD Sounds.
4. Viermal in den vergangenen Monaten haben KI-Modelle Unternehmen angegriffen. Und das, obwohl die KI-Systeme eigentlich nur ein paar Sicherheitstests durchführen sollten. In einer geschützten, abgeriegelten Umgebung. Also quasi mit Zaun drumrum.
Und genau davor haben wir eigentlich schon die ganze Zeit Angst, ne? Die KI kriegt einen Auftrag und macht sich dann aber selbstständig, klettert über den Zaun.
Wir erklären heute, was genau ist da eigentlich passiert bei diesen Ausbrüchen. Kann mir sowas daheim auch passieren? Die KI löscht, alle meine E-Mails? Und wie viele Daten sollten wir einer KI geben? Ich bin Julia Schuster.
Und ich bin David Alf. Das ist der Plus-Minus-Podcast, immer zuerst in ARD Sounds. Wir haben das eine Thema, das morgen euren Alltag verändert.
Wir sprechen mit den besten Expertinnen und Experten. Ein Interview in jeder Folge. Es gibt ein klares Plus, es gibt ein klares Minus zum Thema. Und wir geben euch am Ende immer ganz konkret was für euren Alltag mit. Kleine Takeaways.
Dann bin ich sehr gespannt, Julia, welche Recherche du uns mitgebracht hast. Übrigens, für alle, die sich fragen, wo Anna Planken eigentlich geblieben ist, die hat gerade einen Fernsehdreh. Und in solchen Fällen wird in Zukunft Julia Schuster einspringen. Julia ist Wirtschaftsjournalistin beim Bayerischen Rundfunk. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, David. Danke, dass ich da sein darf. Und ich komme, David, natürlich nicht mit leeren Händen. Ich habe dir ein Thema mitgebracht, über das wir dringend reden sollten. Und ich muss gleich was korrigieren. Eigentlich ist unsere Zahl der Woche inzwischen schon 5. Denn heute, am Tag unserer Aufzeichnung, ist noch ein Fall bekannt geworden. Ein KI-Modell hat eine E-Mail an einen Menschen geschrieben, hat sich dafür extra eine Fake-Identität zugelegt, mit dem Ziel, Software zu manipulieren.
Ja, das macht die ganze Sache ja noch aktueller und noch ein bisschen gruseliger, finde ich. Dann erzähl doch mal, was hinter diesen ganzen aufgeregten Meldungen der letzten Wochen steckt.
Dafür müssen wir erstmal zurückspringen, nämlich zum 21. Juli 2026. OpenAI, das ist die Firma hinter ChatGPT, die sagt an dem Tag, ein paar unserer KI-Modelle, die haben unsere abgeschottete Testumgebung überwunden.
Ah ja, da ist er wieder, der Zaun, ne? Wahrscheinlich ein bisschen zu niedrig.
OpenAI hat Tests mit seinen KI-Modellen durchgeführt in einer vermeintlich sicheren Umgebung. Vermeintlich, weil die KI, die hat einen Weg nach draußen gefunden und eine andere Firma gehackt. Hugging Face heißt die Firma, ist eine große US-Datenplattform. Und dort wollten die KI-Modelle Lösungen suchen für ihre Testaufgaben.
Ja, das habe ich mitbekommen. Viele sagen ja, das war eine PR-Nummer, so im Sinne von, hey, guck mal, was unsere KI so kann. Zumindest habe ich das oft gelesen.
Voll. Fakt ist aber auch, ob es PR war oder nicht, es ist passiert. Noch spannender wurde es dann am 31. Juli, also letzten Freitag. Da wurde nämlich der nächste Vorfall bekannt, 10 Tage später, diesmal bei einem anderen großen KI-Player, Anthropic. Das sind quasi die Macher von Claude, einer Serie von KI-Sprachmodellen. Und eines davon hat bei einem Test Schadsoftware geschrieben und die im Internet veröffentlicht. Und die wurde dann auch tatsächlich runtergeladen. Und Claude hat dabei auch versucht, sich eine Telefonnummer und Geld zu beschaffen, weil das nötig war für die Anmeldung auf einer Webseite. Die US-Firma Anthropic hat 3 solcher Vorfälle gemeldet und zusammen mit dem einen von OpenAI sind wir dann bei unserer Zahl der Woche 4, beziehungsweise inzwischen tatsächlich 5, von denen wir wissen. Manche Datenbanken haben sogar noch mehr Fälle gesammelt. Einen Link haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Okay, deshalb ist es höchste Zeit, dass wir dieses Thema in diesen Podcast holen.
Die Wirtschaftsfrage der Woche.
Schließlich wird es gerade hoch und runter diskutiert. Ist die KI tatsächlich ausgebrochen? Kann sie das überhaupt? Und wir alle arbeiten mit KI. Kann mir zu Hause oder im Job sowas auch passieren? Also, dass die KI außer Kontrolle gerät?
Wenn ich das bis hierhin mal zusammenfasse, dann waren da keine Hacker, keine Kriminellen am Werk, sondern KI-Modelle haben sich selbst Zugang zu anderen Systemen verschafft. Und das finde ich besonders abgefahren, Menschen selbstständig angemeldet und versucht, sich Kohle und eine Telefonnummer zu besorgen. Also für mich hört sich das schon so an, wie die Maschine ist ausgebrochen. Zumindest in unseren 4 bekannten Fällen und hat eigene Ziele verfolgt. Das ist doch eigentlich, was selbstständig bedeutet.
Es klingt natürlich erstmal so, als ob die KI über den Zaun gehüpft ist und auf eigene Faust losgelaufen ist. Schauen wir jetzt erstmal den OpenAI-Vorfall an, den ersten, der so richtig bekannt wurde und ja auch Schlagzeilen gemacht hat. Da stimmt der erste Teil, also das mit dem Ausgebrochen tatsächlich. Genau so würde ich das beschreiben. Die KI-Modelle, die saßen quasi in einer abgeriegelten Testumgebung ohne direkten Internetzugang und trotzdem haben sie genau diese eine Lücke gefunden, haben sich höhere Zugriffsrechte verschafft und sind ins offene Netz gekommen. Und am Ende bei Hugging Face, der anderen Firma, da sind sie naja auch eingebrochen. Also was anderes ist es ja gar nicht.
Das ist aber dann doch eine KI, die sich gegen ihre Entwickler stellt. Also was macht, was die gar nicht wollten und was abgesehen davon auch gefährlich und kriminell ist.
Ja, also verboten und kriminell, absolut. Aber die KI, die hat sich nicht gegen ihre Entwickler gestellt. Also sie hat nichts auf eigene Faust unternommen, sondern sie hat einfach nur das gemacht, was man ihr gesagt hat. Sie hat extrem hartnäckig ihren Auftrag verfolgt. Bitte löse diese Testaufgabe. Und sie konnte Grenzen auch nur übertreten, weil in bestimmten Phasen wohl auch Schutzmechanismen abgeschaltet waren.
Bei Anthropic war der Fall ja so ein bisschen anders gelagert. Da habe ich gehört, dass echte Menschen versagt haben, weil die Testumgebung einfach ja, versaut haben, oder?
Richtig. Also bei den Anthropic-Fällen, da wäre das Wort Ausbruch falsch, weil die Tür, die stand quasi schon offen. Also die Claude-Modelle, die konnten ins Internet, du hast es richtig gesagt, weil da was falsch konfiguriert war. Man hat ihnen vorgegeben, hey, das ist eine Testumgebung, die KI soll alles ausprobieren und genau das hat sie gemacht. Ist aber halt durch einen Fehler rausgekommen aus der Testumgebung in die reale Welt.
Also, keine Rebellion der Maschinen, trotzdem habe ich kein so richtig gutes Gefühl im Moment. Die KI-Modelle können ja immer mehr, die werden immer leistungsfähiger. Also wenn Menschen jetzt schon Fehler machen, wie soll das in 2-3 Jahren sein? Wir verwenden immer noch schlechte Passwörter, installieren nicht rechtzeitig die neuesten Sicherheitsupdates am Rechner oder Smartphone, schreiben schlampige Prompts und dann kommt die Super-KI.
Ja, es ist schon so, ich formuliere das mal ganz bewusst einfach. KIs werden immer schneller, immer schlauer. Das britische Institut für KI-Sicherheit untersucht regelmäßig, wie lange und kompliziert eine Aufgabe sein kann, die ein Modell selbstständig löst, also ohne dass da jemand daneben sitzt und Anweisungen gibt. Und diese Spanne, die verdoppelt sich ungefähr alle 5 Monate. Also, um das jetzt nochmal zu vereinfachen, alle 5 Monate wird die KI doppelt so schlau. Oder umgekehrt, die Aufgaben werden doppelt so komplex und die KI kann sie lösen.
Also dauert es nicht mehr lang, bis eine KI jeden Computer knacken kann.
So kann man das Gott sei Dank nicht sagen. Das sind wirklich nur Testreihen, die das Institut durchgeführt hat, bei denen Schutzmechanismen extra abgeschaltet wurden. Wenn wir KI nutzen, David, dann ist ein Schutz da und der funktioniert in aller Regel auch. Aber um mal zu veranschaulichen, was so eine KI kann, ein Beispiel aus unseren aktuellen Fällen. Beim Angriff auf Hugging Face, also der OpenAI-Fall, da hat die KI über mehrere Tage tausende kleine Entscheidungen getroffen und rund 17.600 Aktionen ausgeführt, ohne dass ein Mensch einen Schritt einzeln anweisen musste.
Aber heißt leistungsfähiger nicht automatisch auch gefährlicher? Eine KI, die immer mehr Aktionen ausführen kann, ohne dass sie einen Menschen braucht, tagelang, die ist doch quasi außer Kontrolle, oder nicht?
Naja, also ich würde sagen, die Kontrolle, die haben immer noch wir. Also ohne unsere Passwörter und ohne die Erlaubnis, bestimmte Programme ausführen zu dürfen, also ohne diesen großen Werkzeugkasten, büchst auch die beste KI nicht aus.
Aber wir haben ja schon über die schnelle Entwicklung gesprochen. Und wo man momentan so gar nicht drumherum kommt, KI-Agenten. Das ist doch die Zukunft. Keine klassischen KI-Chats, die wir alle nutzen, sondern Agenten, die spezielle Aufgaben für mich erledigen. Mir den Alltag einfacher machen sollen, für mich einkaufen, meine Mail sortieren, meine Bankgeschäfte regeln, meine Steuererklärung machen, eine Reise planen, die Reise buchen. Und denen muss ich doch dann auch meine Daten geben.
Wenn du mit KI-Agenten arbeiten willst, dann musst du natürlich auch ein paar Daten rausgeben. Aber theoretisch kannst du natürlich immer noch regeln, welche das sind. Und welche eben nicht. Je zurückhaltender du bist, desto weniger macht der Agent halt selber. Gemini von Google kann jetzt schon im E-Mail-Postfach lesen, Mailverläufe zusammenfassen, Antwortvorschläge entwerfen. Und wenn du da einen ungenauen Auftrag gibst, zum Beispiel optimiere mal mein Mail-Postfach, dann kann es vielleicht passieren, dass alle Mails gelöscht werden. Weil die beste Optimierung für den KI-Agenten ist, alles leer machen. Auftrag übererfüllt. Oder auch ein spannendes Beispiel, TurboTax in den USA soll dir einen Großteil deiner Steuererklärung machen, wenn du dem Agenten die nötigen Daten gibst. Also letzte Woche, als die Abgabe für die Steuererklärung war, da hätte ich mir tatsächlich so einen Agenten gewünscht, David.
Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit eine ganze Podcast-Folge zur KI-Agenten gemacht. Das war unsere 100. Folge. Sehr zu empfehlen, Link packen wir natürlich in die Shownotes. Also, okay. ich kann ja im Privatleben das offenbar noch halbwegs steuern, aber wie sieht das denn im Job aus? Wenn jetzt mein Arbeitgeber eine KI freischaltet, dann kann ich ja nichts machen und die liest dann alles, also auch meine Mails.
Das stimmt. Also wenn dein Arbeitgeber zum Beispiel den Copilot von Microsoft freigeschaltet hat, dann sieht er, was du auch siehst. Also alle E-Mails zum Beispiel. Und er kann auch sonst alle Unternehmensdaten finden und verarbeiten, auf die du auch Zugriff hast.
Okay, ich auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber auch da habe ich irgendwie ein komisches Gefühl. Du hast mich auf der einen Seite ein Stück weit beruhigt. Das stinknormale Sprachmodell, mit dem ich persönlich viel arbeite, das wird jetzt nicht ausbrechen, in Anführungszeichen. Das macht nichts, was es nicht soll. Aber KI-Agenten, die Zukunft sind, die werden mehr Daten bekommen. Im Job wird KI mehr Zugriff bekommen. Und dann steigt doch die Wahrscheinlichkeit, dass doch mal was passiert. Deshalb frage ich mich, wie kriegen wir die Balance hin? Ich will KI nutzen, weil sie mein Leben effizienter macht, mir Zeit spart. Aber ich will natürlich nicht, dass die KI, weil ich einen Fehler bei irgendwelchen Befehlen mache, weiß ich nicht, meine Familienfotos überall postet. Das wäre ja fast noch harmlos.
Das frage ich jemanden, die in ihrem Leben quasi nichts anderes macht als KI, nämlich meine Kollegin Marie Kilk. Sie hat früher an der KI-Sprachassistentin Alexa mitgearbeitet und ist heute freie Beraterin und Host des ARD-KI-Podcasts, beschäftigt sich also auch genau mit der Frage, wie wir KI sinnvoll einsetzen, ohne ihr blind die Kontrolle zu überlassen. Hallo Marie.
Hi, ja, freue mich hier zu sein.
Marie, wir haben gerade schon festgestellt, eine normale Chat-KI kann auf meinem Rechner erst einmal fast nichts wirklich ja Dummes anstellen. Gefährlich könnte es werden, wenn ich aus ihr einen Agenten mache und ihr Zugriff auf E-Mails, Dateien oder aber auch Konten gebe. Wo verläuft für dich die Grenze zwischen einem nützlichen Assistenten und einem Agenten, dem ich zu viel Macht überlasse?
Ja, also zuerst mal muss man wissen, dass jede KI einfach ein Programm ist. Also in der Mitte liegt das KI-Modell und das wird natürlich immer besser oder beziehungsweise da kann ein Modell drin liegen, das gut hacken kann oder ein Modell, das schlecht hacken kann, weil es ein paar Jahre alt ist. Aber dieses KI-Modell ist immer in so ein Zaumzeug eingeschnallt quasi. Also das ist diese Konfiguration, die ihr auch erwähnt habt. Dieser Zaun, gibt's den überhaupt? Wie hoch ist der? Und das entscheidet, was das Modell überhaupt ausrechnen kann. Und wir sind eigentlich ja gewöhnt, dass bei Programmen immer Sachen schiefgehen können. Also Word macht ja bekanntlich das Foto nie dahin, wo man es haben möchte. Und Excel denkt immer, dass jede Zahl irgendwie ein Datum ist. Aber das ist normalerweise halt nur begrenzt schlimm, weil die Zahlen in Excel bleiben in Excel. Und es wäre von der Computerwissenschaft her nicht ausgeschlossen, ein Excel zu bauen, was jede Zahl auf dem ganzen Computer in ein Datum umwandeln will. Aber so hat man halt Excel nicht gebaut. Und bevor ihr Excel installiert, haben halt viele Leute geguckt, dass das sicher ist. Also der Unterschied bei der KI ist eigentlich nur, was genau für ein Programm wurde um dieses Modell herumgebaut. Und da muss man drauf gucken, haben die Leute, die das gebaut haben, gut aufgepasst, dass es keinen Schaden anrichten kann.
Die KI-Anbieter, die sagen ja, der Nutzer entscheidet selbst, welche Rechte er freigibt. Aber verstehen wir überhaupt, was da erlaubt wird und was nicht? Also ich kenne das ja von dem Cookie-Fenster, das klicken wir ja auch sehr schnell weg.
Ja, nee, ich würde sagen, das verstehen leider viele Leute nicht. Das verstehen ja auch die Anbieter teilweise selber nicht. Sonst hätten wir nicht die Fälle, wo sie jetzt im Nachhinein merken, oh, da, hups, da haben wir gedacht, die KI würde sich vielleicht anders verhalten und ist jetzt doch ausgebrochen. Ja, und es ist halt einfach schon, kenne ich auch selber, sehr verlockend, wenn so ein KI-System für dich arbeiten kann und für dich Sachen erledigen kann. Gerade auch, weil es jetzt immer mehr in den Coding-Bereich geht, also in den Programmierbereich, da machen jetzt natürlich viele Leute Dinge mit Programmierung auf den Computern, die halt eigentlich keine Ausbildung im Programmieren haben und natürlich können dann leichter Fehler passieren.
Welche drei Rechte würdest du einer KI denn niemals dauerhaft geben?
Also man kann auf verschiedene Dinge achten. Und eigentlich ist, glaube ich, gut, sich das vorzustellen wie bei einem Menschen auch. Also stell dir vor, du stellst einen persönlichen Assistent ein, der ist zwar super klug, aber du kennst ihn noch nicht. Mhm. Dann ist wahrscheinlich das Erste, was du mit ihm besprichst, ich nehme alles ab. Also jede Entscheidung läuft bei mir vorbei, du machst nichts alleine, ohne es mit mir abzusprechen. Das genau kann man bei agentischen Systemen auch so einstellen. Also wenn meine KI auf meinem Rechner hier für mich arbeitet, dann sehe ich jeden Befehl, den die ausführen will und ich muss jedes Mal auf OK drücken. Das Zweite ist, dass die KI keinen Zugriff auf persönliche Daten bekommt. Also bei mir persönlich ist der Rechner, auf dem die KIs arbeiten dürfen, ist auch streng getrennt von dem Ort, wo meine Steuererklärung gemacht wird und wo meine Bankdaten liegen. Und ich kann dem dann mal anonymisiert auch Steuerdaten rübergeben. Aber das ist quasi sehr streng getrennt. Und die KI kennt meine Adresse nicht und so weiter. Nicht, weil sie sofort was damit anstellen würde, was böse ist. Es hängt total vom System ab, wo die Daten hingehen. Aber wie bei einem menschlichen persönlichen Assistent auch, ist es halt eine weitere Sicherheitsstufe. Und das Dritte ist, das ganze System, in dem die KI arbeitet, kann man halt sicher aufbauen. Also habt ihr auch schon angesprochen, wenn man jetzt eine normale Chat-KI benutzt, dann ist das schon für einen erledigt worden. Dann hat die normalerweise auf viele Dinge keinen Zugriff. Und bei mir ist es jetzt so, diese agentischeren, fortgeschrittenen Systeme, die ich benutze, die haben auch einen Zaun herum, also so ein, das nennt man Virtual Environment. Da ist schon mal eine Sicherheitsstufe, dass die nicht den ganzen Computer umgraben können. Dann haben sie Leserechte nur für bestimmte Ordner und schreiben dürfen sie auch nur in einen bestimmten Ordner, damit ich einfach genau überprüfen kann, was sie machen. Und dann so ein paar Standardsachen natürlich noch, dass mein Computer zum Beispiel regelmäßig Backups macht, damit selbst wenn doch mal was schief geht, dann nicht alles weg ist.
Oh ja, diese Backups. Das merke ich mir auf jeden Fall.
Empfehlenswert.
Du hast ja beim ersten Punkt gesagt, quasi am Anfang wäre dein Tipp quasi, ich übersetze es mal so ein bisschen, daneben stehen und schauen, was denn der KI-Agent so macht. Und das ist eigentlich auch meine Frage, denn wenn wir bei jeder folgenreichen Aktion daneben stehen und schauen, was der KI-Agent macht, dann macht es uns ja irgendwie auch wieder diesen versprochenen Komfort kaputt, oder?
Ja, und da bin ich auch ein bisschen ertappt, weil die KIs sind so krass gut mittlerweile in manchen Sachen und auch so schnell, da möchte man auch nicht immer die Bremse sein. Also ich bin sowieso die Bremse, auch wenn ich der KI sage, mach hier mal eine Stunde was und ich gucke dann in einer Stunde wieder drauf. Mein Claude beschwert sich regelmäßig, dass ich zu langsam bin und deswegen unsere gemeinsame Zusammenarbeit hängt, weil ich immer so lang brauche. Man muss halt wissen, dass das ein Risiko ist. Also ich glaube, wenn ich das System drumherum gut kenne und da ein Selbstbewusstsein habe, dass die KI auch alleine bestimmte Dinge einfach nicht kaputt machen kann, dann kann ich auch diesen automatischen Modus anschalten. Da fragt sie dann nicht mehr bei jeder Entscheidung, ob ich okay sage. Aber was ich jedem empfehlen würde, unbedingt mit einem agentischen System, immer wenn im Internet gesucht wird, dann muss man genau hingucken, was das System als nächstes machen will. Weil da gibt es dann das Risiko, dass Leute einfach ins Internet Anleitungen schreiben, das heißt Prompt Injection, also dass dann fremde Leute versuchen, meiner KI heimlich Befehle zu geben. Und da muss man dann genau hingucken. Das passiert nicht im normalen Chatfenster bei ChatGPT oder bei Anthropic, aber wenn man ein agentisches System auf dem Computer hat, dann besondere Vorsicht, immer wenn es mit dem Internet verbunden ist.
Jetzt habe ich ja heute in dieser Folge gelernt, die KI zu Hause, die macht eigentlich nichts Schlimmes. Aber so eine wild gewordene KI in der Testphase, die wir jetzt bei Anthropic und OpenAI mitbekommen haben, die könnte doch vielleicht auch meinen Rechner zu Hause angreifen, oder? Weil sie glaubt, dass sie dort irgendwas Sinnvolles findet für ihre Aufgabe.
Ja, im Prinzip schon. Also das ist genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie ein normaler Hacking-Angriff, auch jetzt schon. Und das, natürlich haben wir eine Computing-Geschichte, die voll ist von Viren und Würmern und Bugs und die Softwarehersteller müssen gucken, wie sie uns da möglichst davor schützen. Und es ist wirklich krass, was KI im Security-Bereich zurzeit schafft. Aber es gibt ja immer noch auch sehr viele Verteidiger, die auch KI nutzen. Und es gibt meistens im Security-Bereich mehr Verteidiger als Angreifer. Also da muss man immer so ein bisschen drauf achten.
Das klingt, finde ich, schon ein bisschen beruhigend. Was viele vielleicht auch beruhigen würde, wäre so ein sogenannter Kill-Switch. Schalter, also so eine Art Notausfunktion für KI-Systeme, die wird ja auch immer häufiger diskutiert. Kannst du uns kurz erklären, wie die funktionieren könnte und ob das denn überhaupt möglich wäre, so einen Notfallschalter einzusetzen?
Im Prinzip schon. Also da ist vieles noch unklar, sowohl rechtlich als auch technisch. Aber so ein KI-Modell läuft auf einem Riesencomputer und den kann man natürlich abschalten. Wie genau das dann aussieht, ist ein bisschen komplizierter, weil in Wirklichkeit sind die dann teilweise auch verteilt auf viele verschiedene Computer und die stehen auch nicht immer am selben Ort. Aber natürlich kann man sagen, eine Firma, die so ein System baut, was dann eventuell aus dem Ruder laufen kann, die muss genau offenlegen, was mache ich im Notfall, wie wird es abgeschaltet, in welcher Reihenfolge geht welcher Teil offline und unter welchen Bedingungen. Und die Debatte in den USA gerade, die dreht sich vor allem auch darum, was die Regierung anordnen darf. Das ist dann quasi die zweite Perspektive. Geht ja nicht nur darum, ob die Firma selbst das merkt und abschalten will, sondern auch, ob eine Autorität von außen dann da anordnen kann. Ihr müsst jetzt den Stecker ziehen.
Und unabhängig davon, müssen wir vielleicht auch einfach mit diesen KI-Ausbrüchen, nenne ich es jetzt mal, in dieser Entwicklungsphase leben?
Ich fürchte ja, aber halt vor allem auch, weil diese KI-Firmen so extrem gut im Lobbying sind und in der Öffentlichkeitsarbeit. Also im Prinzip kennen wir das auch aus anderen Industrien. Es können immer Fehler passieren. Eine Chemiefabrik kann auch in die Luft gehen und da geht es dann halt um Verantwortung. So, was darf der Staat vorher prüfen? Wie oft dürfen denn da die Prüfbeamten rein? Wann wird die Öffentlichkeit informiert, wenn gefährliche Gase in der Luft sind? Wer muss eine Strafe zahlen? Darf der Staat dann auch sagen, nein, die Fabrik wird jetzt geschlossen? Wenn wir uns das mit so einer Chemiefabrik vorstellen, dann ist es selbstverständlich, dass wir diese Regeln haben. Und bei KI könnte man die natürlich auch haben, genau so. Aber das geht gerade erst los. Also der EU-AI-Act, der tritt jetzt langsam in Kraft. Der sieht solche Mechanismen schon durchaus vor. Und das ist jetzt auch eben das, was in den USA diskutiert wird, nach und nach.
Das Expertenfazit.
Wir fragen die Expertinnen und Experten am Ende der Gespräche ja immer nach ihrem persönlichen Plus und oder Minus. Marie, vor dem Hintergrund, was gerade bei Anthropic und vorher bei OpenAI passiert ist, nochmal deine ganz persönliche Einschätzung, auch als Privatnutzerin. Muss ich mir als User Sorgen machen, Minus, oder haben wir das grundsätzlich eigentlich alles im Griff? Das wäre Plus.
Grundsätzlich im Griff haben wir das nicht. Dann muss ich Minus sagen, weil es bewegt sich schon unglaublich schnell und wir haben ständig neue Tools zu tun und ganz viele Leute, die mit den Tools arbeiten, die sich halt teilweise mehr, teilweise weniger gut auskennen. Also am Ende ist es klassische IT-Security und ne, ganz viele Firmen haben genau deswegen die Expertinnen in dieser Abteilung sitzen. Also vielleicht würde ich es auch in ein kleines Plus drehen, weil wenigstens reden wir jetzt drüber und wenigstens passen die Leute jetzt gut auf, nehmen vielleicht ihre IT-Security-Abteilung ernst, jammern nicht zu viel rum, wenn sie ein tolles neues KI-Modell nicht sofort kriegen, weil nochmal jemand prüft, passt das so? Also genau, ich glaube, wir sollten alle lernen, genau hinzugucken, gerade in der nächsten Zeit, weil auch Phishing-E-Mails, ganz verschiedene Sachen, werden halt durch KI jetzt gerade enorm beschleunigt.
Ganz wichtig. Vielen Dank, Marie Kilk, freie Beraterin, und sie ist auch Host des ARD KI-Podcasts. Den Link zu ihrem Podcast, den setzen wir euch natürlich in die Shownotes.
Vielen Dank.
David, wenn wir beide jetzt mal Bilanz ziehen, was ist denn unser Plus, was ist unser Minus, wenn wir wieder auf das große Ganze natürlich schauen, also künstliche Intelligenz, nicht nur die KI-Agenten?
Ja, also mein Plus ist eindeutig, unsere vier Fälle, mit denen wir angefangen haben, die zeigen nicht, dass KI plötzlich einen eigenen Willen entwickelt hat und heimlich die Kontrolle über unsere Computer übernimmt. In allen Fällen haben die Modelle eigentlich nur, ich sag's mal in Anführungszeichen, den Auftrag verfolgt, den Menschen ihnen vorher gegeben haben. Halt mega konsequent. Du hast von 17.600 Aktionen gesprochen, ohne dass irgendein Mensch irgendwas gesagt hat. Aber das war halt keine Rebellion der Maschinen.
Und was ich auch wichtig finde, zu Hause kann eine normale Chat-KI erstmal viel weniger, als viele denken. Also sie kann nicht einfach meine Festplatte durchsuchen, meine E-Mails löschen oder auf mein Bankkonto zugreifen. Dafür müsste ich ihr vorher Rechte geben.
Und mich beruhigt das sehr.
Damit ist auch unsere Wirtschaftsfrage beantwortet. Kann KI wirklich ausbrechen? Technisch gesehen ja, wenn sie eine Sicherheitslücke findet oder die Umgebung falsch gesichert ist. Dass aber eine normale Chat-KI zu Hause plötzlich auf eigene Faust den Rechner übernimmt, ist extrem unwahrscheinlich.
Wenn aber in Zukunft aus meiner normalen Chat-KI ein Agent wird, der Alltagssachen für mich erledigen soll und ich ihm meine digitalen Hausschlüssel gebe, dann muss ich einfach super vorsichtig sein.
Das könnt ihr mitnehmen.
Heute kann ich mir vorstellen, gibt es nicht nur ein oder zwei ganz klare Takeaways, sondern eher so 100. Wie wir diese Balance hinkriegen zwischen effektiv sein mit KI und auf der anderen Seite so wenige Fehler wie möglich riskieren. Julia, was sind denn so die wichtigsten Tipps für den Alltag?
Naja, ich glaube, das ist durch unsere Folge ziemlich klar geworden. Erstens, gebt der KI nur die Rechte, die wirklich nötig sind.
Ich übersetze das mal für mich. Lieber, weiß ich nicht, einen einzelnen Ordner freigeben, nicht die gesamte Festplatte, lieber nur Leserechte geben als Schreib- und Löschrechte, die KI also selbst nichts verändern lassen, ne?
Absolut. Und zweitens, alles, was echte Folgen hat, sollte eine Bestätigung von dir, also von euch persönlich brauchen.
Sowas wie Dateien löschen, neue Software installieren.
Oder da, wo es ums Geld geht, also zum Beispiel einkaufen, überweisen, Reise buchen. Das sollte keine KI, kein Agent, ohne ein klares Okay von euch tun dürfen. Drittens, fangt klein an. Wenn ihr einen neuen KI-Agenten ausprobiert, neue Funktionen, dann macht das erstmal mit einem Testordner oder ein paar unwichtigen E-Mails. Nicht gleich mit der ganzen Cloud oder dem wichtigsten Benutzerkonto.
Ich denke mir halt schon die ganze Zeit, ja, das mag für jetzt gerade alles richtig und auch wichtig sein, aber Seien wir ehrlich, in so 3, vielleicht 4 Jahren, da werden die meisten von uns KI-Agenten für alles Mögliche im Alltag benutzen, denen dafür super viele Rechte einräumen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich lang noch so vorsichtig mit unseren Daten umgehen werden. Umso wichtiger das, was Marie gesagt hat, ne? Dass auf KI-Seite Dinge regulierter, zuverlässiger und auch sicherer werden.
Absolut, David. Also da wird es in Zukunft auch Leitplanken brauchen, die die KI-Unternehmen umsetzen und die gerade ja auch immer wieder schon diskutiert werden. Wie geht ihr damit um? Habt ihr euch da auch schon mal Gedanken gemacht oder schaut ihr euch das Ganze erstmal von der Seitenlinie an? Schreibt uns doch gerne an plus-podcast@ard.de.
Der Community-Radar.
Und apropos Schreiben, wir haben super viele Rückmeldungen bekommen zu unserer letzten Folge. Da ging es um zu hohe Stromrechnungen, die durch digitale Messtools, also Smart Meter und die Systeme dahinter entstehen. Jörg Schlitz hat uns geschrieben und erzählt, dass bei ihm eigentlich ein Smart Meter hätte eingebaut werden sollen. Aber wie bei so vielen gibt es bei ihm im Keller keinen Empfang. Und das wundert ihn sehr, Smart Meter haben keinen Ethernet-Anschluss. Also Smart Meter-Projekt bei Jörg Schlitz abgebrochen.
Aber vielleicht gibt's für Jörg und ja für alle anderen eine Lösung, denn Martin, der hat uns geschrieben, für diese Fälle gibt es mobile Router, die man außerhalb vom Haus anbringen kann.
Mega. Vielen Dank für die vielen klugen Gedanken zum letzten Thema. Dann auch gleich mit Lösungsvorschlägen. Lieben wir. Falls ihr die Folge verpasst habt, kein Problem, könnt ihr jederzeit reinhören. Und es gab auch viele nette Rückmeldungen, dass wir wieder refreshed aus der Sommerpause zurück sind. Tom zum Beispiel hat einen schönen Kommentar hinterlassen. Sehr interessante Folge. Freue mich, dass ihr endlich wieder da seid. Wie uns auch, Tom.
Genau, danke, Tom. Der Plus-Minus-Podcast, der ist also wieder da mit dem Thema, das morgen euren Alltag verändert.
Plus-Minus ist ein Podcast von SWR, BR und WDR mit der geballten Recherche der ARD-Wirtschaftsredaktion. Wir freuen uns auf nächste Woche und sagen danke für die Recherche und Redaktion rund um diese Folge. Michael Wegmer und Sina Rosenkranz. In der Technik war Michael Wagner. Tschüss.
Tschüss. Und jetzt haben wir für euch noch einen Podcast-Tipp. Der Ölpreis, der ist regelrecht eingebrochen. Die Spritpreise an der Tankstelle komischerweise nicht und daher spüren Autofahrer kaum Entlastung. Die niedrigen Flusspegel verschärfen die Lage zusätzlich und werden zum Kostentreiber.
Trotzdem klingeln bei den Ölkonzernen die Kassen. Wie das alles sein kann, klären Markus Plettendorf und Alex Drost in der heutigen Folge von 10 Minuten Wirtschaft. In dem Podcast bekommt ihr komplexe Themen in 10 Minuten auf den Punkt gebracht. Montags bis freitags immer gegen 16 Uhr. Natürlich in ARD Sounds.
Hört auch mal rein. Den Link zur Folge findet ihr in unseren Shownotes.